Detektor FM. Zurück zum Thema.
China ist in vielerlei Hinsicht gigantisch. Es ist das bevölkerungsreichste Land, die größte Handelsnation der Welt, der größte Umweltsünder auch. Und auch was Bauwerke angeht, setzt China regelmäßig neue Maßstäbe. Im September soll jetzt das größte Radioteleskop der Welt die Arbeit aufnehmen. Am Sonntag ist der letzte Spiegel in den Reflektor eingesetzt worden, der so groß ist wie ungefähr 30 Fußballfelder. Ein Zweck des Ganzen soll sein, Außerirdische finden. Das schreiben zumindest gerade chinesische Zeitungen. Ob das stimmt und wie das laufen könnte, darüber spreche ich mit Dr. Alexander Kraus. Er ist Stationsleiter am Radioteleskop Effelsberg und das gehört zum Max-Planck-Institut für Radioastronomie. Guten Tag, Herr Kraus.
Schönen guten Tag.
Das klingt ganz schön nach Science-Fiction für mich, muss ich sagen. Ein Teleskop, um Außerirdische zu entdecken. Ist das echt ein Zweck, der heutzutage verfolgt wird mit Teleskopen?
Also ich sag mal so, es gibt natürlich die Projekte SETI, ne? Das kennen Sie, das ist Search for Extraterrestrial Intelligence und das ist durchaus ein ernstzunehmendes Projekt. Die Frage eben, sind wir allein im Universum, ist ja durchaus eine bedeutende. Vielleicht zum FAST-Teleskop, also zu dem chinesischen Teleskop zurückzukommen. Meines Wissens nach ist das nicht der erste Zweck, wofür man das gebaut hat, sondern man will eben in erster Linie astronomische Forschung machen, so wie wir das hier in Effelsberg auch machen.
Das heißt, auch Sie in Effelsberg sind nicht auf der Suche nach außerirdischem Leben?
Nein, also wir in Effelsberg machen an diesem SETI-Projekt gar nicht mit, aber nicht aus prinzipiellen Erwägungen, sondern weil wir einfach andere Schwerpunkte haben. Wir schauen also nicht direkt nach Radiosignalen. Das wäre ja, was man bei SETI macht. Man sucht nach Radiosignalen, die künstlichen Ursprungs sind im Vergleich zu den Radiosignalen, die auch von natürlichem Ursprung sind, um darauf eben auf eine extraterrestrische Intelligenz zu schließen. Das könnten wir, wie gesagt, machen wir nicht. Wir machen natürlich mit unserer Forschung, und das werden auch die Kollegen in China machen, indirekt sucht man natürlich schon nach, sage ich mal, Spuren von Leben. Ja, man hat im Weltall durch die astronomische Forschung ja eine ganze Reihe von Molekülen entdeckt, auch teilweise organische Moleküle, also Grundbausteine von Aminosäuren, die ja irgendwo einen Hinweis auf Leben geben könnten oder zumindest auf die Voraussetzungen von Leben. Beispiel wäre zum Beispiel auch Wasser, ganz charakteristisches Beispiel. Wasser ist im Universum sehr, sehr häufig vorhanden. Wir zum Beispiel hier in Effelsberg haben, ist mittlerweile auch schon 30 Jahre her, das erste Mal Wasser außerhalb unserer eigenen Milchstraße gefunden. In dem Zusammenhang guckt man natürlich schon so ein bisschen nach solchen Dingen und natürlich gibt es einen Zusammenhang. Wie gesagt, aber SETI, das eigentliche SETI-Projekt, ist wirklich die Suche nach irgendwelchen Signalen, die halt definitiv künstlichen Ursprungs sind, weil sie, sagen wir mal, moduliert sind, wie das bei Radiosendern der Fall wäre oder Fernsehsendern. Das machen wir hier nicht und wie gesagt, es soll auch meines Wissens nach nicht die Hauptarbeit des chinesischen Teleskopes sein, das allerdings aufgrund seiner Größe und Empfindlichkeit dafür durchaus geeignet wäre.
Was wird denn dann so die Hauptaufgabe sein von diesem Teleskop?
Es ist ähnlich wie bei uns hier. Man untersucht also, wie gesagt, Radiowellen natürlichen Ursprungs. Da gibt es also verschiedene Prozesse im Universum, die solche Radiowellen aussenden. Vielleicht als Vorbemerkung, wir Astronomen, Astronomie ist ja mit die älteste Wissenschaft, die es gibt, wenn man sie auch tausende von Jahren ja nur mit dem Auge betreiben konnte. Wir können ja nur beobachten, wir können ja nur sehen, was kommt auf der Erde an oder fast nur, mit Ausnahme vielleicht hier von unserem Sonnensystem, wo man Satelliten oder Raumsonden schicken kann. Wir können also nur Signale empfangen und daraus eben auf die Physik und Chemie im Universum schließen und das ist halt sozusagen die Aufgabe der Astronomen. Die Kollegen werden sich zum Beispiel angucken, Signale vom neutralen Wasserstoff. Wie gesagt, auch etwas, was wir hier in Effelsberg machen. Wasserstoff ist das häufigste Element im Universum. Es hat bei einer Wellenlänge von 21 cm ein charakteristisches Signal und erlaubt zum Beispiel die Dichte im Universum oder beziehungsweise in unserer Milchstraße fest zu vermessen, beziehungsweise es erlaubt Geschwindigkeiten zu vermessen durch den sogenannten Doppler-Effekt. Das kennen Sie vielleicht, wenn ein Auto mit Hupe auf Sie zukommt, klingt der Ton erst höher, wenn es wegfährt, klingt er tiefer. Durch die Bewegung, das gibt es also auch bei Radiowellen. Die Kollegen werden Pulsare untersuchen. Pulsare sind Sternleichen, könnte man sagen. Sterne, die am Ende ihrer Entwicklung eine große Supernova-Explosion hinter sich bringen und dann als Neutronenstern, als kleines, kompaktes Objekt übrig bleiben und tatsächlich eine Art regelmäßiges Signal wie ein Leuchtturm, das kommt durch die Drehung des Objektes, aussenden. Die wird man mit diesem Teleskop ganz hervorragend messen können, weil die sehr schwach sind und das Teleskop eben aufgrund seiner Größe sehr empfindlich.
Ein Radioteleskop ist das, haben Sie schon gesagt. Können Sie einfach, kann man überhaupt einfach für Laien verständlich erklären, wie so ein Radioteleskop grob funktioniert?
Vielleicht darf ich damit anfangen, also was sind Radiowellen überhaupt, wovon reden wir? Bei Radio denkt man natürlich immer an das, was die Zuhörer jetzt hören, was jetzt aus dem Radio kommt. Radiowellen sind aber eigentlich nichts anderes als Licht, genau wie das Auge empfängt. Licht ist eine sogenannte elektromagnetische Welle für den Physiker. Es sind elektrische und magnetische Felder, die schwingen. Und die Frequenz der Schwingung bestimmt letztlich, ob man Licht hat oder infrarote Strahlung oder eben Radiowellen. Radiowellen sind im Vergleich zum Licht sehr, sehr langwellig. Deswegen braucht man auch entsprechend große Teleskope. Wie gesagt, Licht ist, also vom Phänomen ist es eben das Gleiche. Nun ist es im Universum zum Beispiel so, wenn man sich die Milchstraße anguckt oder die Sterne am Himmel, die leuchten aufgrund ihrer Temperatur so hell und strahlen deswegen Licht aus. Im Radiobereich sehen wir normalerweise Strahlung von energieärmeren Objekten, könnte man sagen, zum Beispiel sogenannte Synchrotronstrahlung, Strahlung von Elektronen, die sich in Magnetfeldern bewegen. Das kann man im Optischen nicht sehen, das sieht man nur im Radiobereich. Und wie gesagt, solche Messungen macht man mit Radioteleskopen, um eben, wie gesagt, die Physik und Chemie im Universum zu verstehen.
Und da hat man dann einen gigantischen Spiegel oder auch bei anderen einen kleineren Spiegel, der so ein bisschen angerundet ist, richtig? Was passiert dann auf diesem Teleskop?
Also es ist ein Parabolspiegel, wie man den eigentlich auch aus dem Optischen je nachdem kennt. Der Parabolspiegel fängt die Radiowellen, die ja aus dem Universum, also für uns quasi aus dem Unendlichen kommen, auf und bündelt das Signal in einem Brennpunkt. Da kann dann ein Empfangssystem sitzen, also quasi eine Art Radiokamera, oder es gibt einen Umlenkspiegel, der das Signal nochmal weiterlenkt in die Mitte des Hauptspiegels. Da ist das bei uns so ähnlich, wie das beim chinesischen Teleskop sein wird. Und wie gesagt, dann sitzt halt da sozusagen die Kamera. Und dann werden die einfallenden Radiowellen in elektrische Signale umgewandelt, entsprechend an Auswertegeräte gesendet und verarbeitet.
Diese Teleskope sind mal größer und mal kleiner. Jetzt gerade ist das aktuell größte der Welt fertiggestellt worden. Es sind schon noch größere in Arbeit. Was macht denn die Größe aus? Also was kann so ein Teleskop wie das neue, was kleinere Brüder nicht können?
Es sind zwei Dinge, die entscheidend sind. Das eine kann man sich leicht vorstellen, es ist einfach die Empfindlichkeit. Ein größeres Teleskop sammelt halt mehr von der einfallenden Radiowelle und die Signale, die wir erhalten aus dem Universum, sind halt unglaublich schwach, einfach aufgrund der großen Entfernung. Wir sind auch deswegen, vielleicht darf ich das als Zwischenbemerkung anfügen, unheimlich empfindlich, was Störstrahlung betrifft. Also Strahlung, die eben durch Radiowellen gemacht wird, die der Mensch erzeugt wird, die der Mensch macht. Schönes Beispiel ist immer, wenn man ein Handy mit 2 Watt auf den Mond packen würde, wäre das für uns die drittstärkste Radioquelle am Himmel. Das heißt, alle anderen Signale sind so unglaublich schwach und deswegen braucht man große Teleskope. Der andere Punkt, die Größe spielt letztlich eine Rolle bei der sozusagen Sehschärfe, die man hat. Je größer das Teleskop ist, umso kleinere Strukturen kann man wahrnehmen oder auflösen. Kleine Teleskope sehen sozusagen sehr groß, sehr unscharf. Je größer das Teleskop wird, umso genauer kann man hinschauen.
Sie haben gerade die Störstrahlung angesprochen. Ist das dann der Grund, warum bei diesem neuen Teleskop in China auch 9000 Menschen umgesiedelt worden sind aus dem umliegenden Gebiet? Hätten die auch die Aufnahmen gestört?
Ja, im Prinzip schon. Ne? Natürlich nicht die Menschen als solches, klar, aber jeder hat heutzutage ja ein Handy, jeder hat elektronische Geräte und jedes Gerät stört irgendwo. Wie gesagt, ich habe das Beispiel vom Handy auf dem Mond ja gebracht. Daher hat man sich wohl da entschieden, eine Zone zu schaffen, wo möglichst wenig potenzielle Störungen sind. Deswegen werden die Leute da umgesiedelt, ja.
Das sagt Dr. Alexander Kraus. Er ist Stationsleiter vom Radioteleskop Effelsberg und hat uns erklärt, was neben der Suche nach Außerirdischen, die nur einen kleinen Teil darzustellen scheint, noch so passieren wird bei dem neuen, gigantischen, nun weltgrößten Teleskop, was in China am Sonntag fertiggestellt wurde und was im September den Betrieb aufnehmen wird. Vielen Dank.
Sehr gerne.
Alle Beiträge, Reportagen und Interviews können Sie jederzeit nachhören im Netz auf detektor.fm.